Berlin.
Hauptstadt Podcast Classics. Ich habe mir gedacht, warum sollen die Leute nicht wieder gehört werden, die schon interviewt habe? Denn bei über 100 geführten Interviews, da muss man ganz schön weit runterscrollen in seiner Podcast-App des Vertrauens, um alle Podcasts irgendwie mal anzuhören. Deshalb habe ich mir gedacht, in nächster Zeit werde ich quasi alte Folgen wieder neu verwerten und euch zur Verfügung stellen. Und hiermit sind die Hauptstadt Podcast Classics geboren. Viel Spaß dabei. Und heute zu Gast Tobias Meinhardt. Ja, Tobias Meinhardt ist Jazzmusiker. Um ganz genau zu sein, ist er Saxophonist. Und in dieser Folge habe ich ihn alleine interviewt, denn Erik war im Urlaub. Und die Chance hat sich geboten, den Tobias zu interviewen. Normalerweise lebt er in New York, der kommt ursprünglich aus Deutschland, lebt aber schon seit 12 Jahren in New York. Und in dieser Folge haben wir darüber gesprochen, wie er quasi zum Saxophonspielen gekommen ist, wie er dann über Amsterdam zum Beispiel als Zwischenstation nach New York gekommen ist. Und warum er das gemacht hat, denn New York ist quasi die Jazz-Hochburg. Und da dachte er sich, weil alle seine Idole auch in New York gelebt haben, er muss auch nach New York und mittlerweile sind es halt 12 Jahre geworden. Und er erzählt von seiner Journey, was ihn jetzt gerade so beschäftigt und umtreibt. Und ja, war auf jeden Fall cool, ihn zu interviewen, leider ohne Erik. Ja, mir hat die ganze Zeit immer so eine Träne im Auge gehangen. Aber ja, ich hoffe, ihr werdet es verkraften, die Engelsstimme von Erik in dieser Folge nicht zu hören. Also viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen.
Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben.
Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen beim Hauptstadt-Podcast mit und von Wolfgang und normalerweise auch dem Erik. Aber der Erik, der hat sich in den letzten beiden Wochen gedacht, nee, der legt sich mal auf die faule Haut, der ist jetzt im Urlaub, lässt sich schön die Sonne auf dem Bauch strahlen in Good Old MacPom am Neustädter See, ist er mit seiner Familie. Und Erik hat mir auch ins Ohr geflüstert, dass er sogar darüber nachdenkt, wieder aufs Dorf zu ziehen. Das gefällt ihm ganz gut da. Also Hauptstadt-Podcast-Community da draußen, macht euch schon mal bereit auf entweder eine One-Man-Show oder auf einen Ersatz für Erik. Erik, das sollte Ansporn für dich sein, doch hier zu bleiben. Aber gut, das ist nur mal ein kleiner Exkurs. Heute zu Gast. Für alle, die jetzt nur die Tonspur hören, ihr sitzt nicht, dort sitzt Tobias Meinhardt. Und Tobias Meinhardt ist Saxophonist, gebürtig deutsch, ausgewandert nach New York City. Wie und warum und weshalb das so passiert ist, erzählt uns gleich. Aber erstmal moin moin Tobias.
Ja, hallo, servus.
Servus, das hört sich nicht so nach Berlin an.
Nee, hört sich nicht so Berlin an. Ich komme aus Bayern, aus der Nähe von Regensburg, Oberpfalz. Und ja, verbringe aber auch viel Zeit in Berlin immer, haben wir ja schon gesprochen. Eigentlich so gerne immer im Sommer die Auszeit vom hektischen New York. Gerne immer so 2 Monate eigentlich oder zumindest 6 Wochen, die ich gerne in Berlin im Sommer verbringe.
Ja, das ist gut. Ja. Da freuen sich die Berliner.
Mehr Leute. Ja, und ich freue mich auch, auf jeden Fall. Ja.
Aber ist ja noch so ein kleiner Fun-Fact. Ich meine, der Tobias kommt aus Regensburg gebürtig, aber hat eine Band. Nee, die Band, wie ist das, der eine Song heißt Berlin People oder ist das die Band, die so heißt?
Beides, also beides. Du sagst okay. Nichts falsch.
Okay, also nämlich ein Großteil der Band, aber dazu wird er gleich noch was erzählen. Die wohnen in Berlin und du wohnst halt New York. Auch ein cooler Mix auf jeden Fall.
Oder ich pendle zwischen Berlin und New York, so kann man es vielleicht auch sehen. Also im Geiste bin ich schon auch immer in Berlin und wir spielen auch oft. Das heißt, ich komme auch zu Touren oder sowas hierher und die anderen Jungs wohnen eben alle in Berlin.
So, du musst dich auch dieser Frage stellen, die sich jeder von unseren Gästen stellen muss. Und zwar, Tobias, was gefällt dir an Berlin und was geht dir so richtig auf den Sack?
Boah, also der erste Teil der Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Ich finde es einfach gerade den Mix von einfach Großstadt-Flair und gleichzeitig noch der Entspanntheit und Relaxedheit. Jeder kann sein Ding machen, ähnlich wie in New York, aber ich sehe es einfach wie New York, aber um einiges relaxter. Also Leute sind nett, man trifft alle verschiedenen Charaktere und man kann einfach machen, worauf man Lust hat, ohne jetzt komisch angeschaut zu werden. Auf den Sack gehen, das ist wirklich schwierig im Moment. Ich glaube, ich habe dafür noch nicht lange genug hier gelebt, dass ich da was... im Moment finde ich es immer noch so, dass ich mir immer mit dem Gedanken spiele, hierher zu ziehen und fantasiere, ja, es wäre doch so toll, einfach wirklich immer hier zu wohnen. Also im Moment fällt es mir wirklich schwer und es wird eigentlich immer stärker. Je mehr Zeit ich hier verbringe, denke ich mir, ach, muss ich mir das New York wirklich noch antun?
Ja, wahrscheinlich sind auch die Lebenserhaltungskosten. Also ich glaube, Leben in New York, ich kenne das von meiner Ex-Freundin, die ist gebürtige Amerikanerin und die hat auch 2 Jahre in New York gelebt und die hat mir erzählt, die hatte, keine Ahnung, so ein 10 Quadratmeter Harry Potter Kabine oder Kammer, genau, ohne Fenster unter einer Treppe gefühlt für $1,200 oder sowas.
Ja.
Das war in Williamsburg.
Williamsburg ist natürlich, die Preise sind schon auch ordentlich, aber auch so normal Brooklyn, wo ich jetzt wohne, es ist einfach gang und gäbe, auch Architekten oder so, die einfach immer noch in WGs wohnen oder so, weil es einfach so, oder Anwälte oder ich kenne auch Leute, die an der Börse arbeiten und wirklich dann teilweise gut Kohle machen, aber es kann dann mal wieder nicht so laufen und dann mit 3 anderen zusammen wohnen. Auch ich habe mit Musikerkollegen und meiner Frau noch zusammen gewohnt, jetzt durch die Pandemie sind wir jetzt erst vor einem Jahr dann in unsere eigene Wohnung gezogen, aber das ist schon wirklich ein, da könnte ich mehr Sachen aufzählen, die mir auf den Sack gehen.
Auf jeden Fall. Aber erstmal, wie kann ich denn das sehen? Also bist du sozusagen Vollzeitmusiker? Also du davon lebst du quasi?
Genau.
Von
der Musik. Also das ist auch ein Grund, warum dass ich in New York bin, weil dort das wirklich geht. Jetzt zum Beispiel in Bayern irgendwo auf dem Land, da geht das natürlich nicht. Aber
oder du musst den Musikstil ein bisschen ändern.
Genau.
Auf der Zither spielen.
Ja, genau, auf der Zither. Ja. aber in New York gibt es eben viele Möglichkeiten, mit Musik auch Geld zu verdienen. Sei es...
Also entschuldige bitte, dass ich das so frage, aber für mich ist das einfach so diese Welt komplett fern. Also ne, so egal ob es ein Künstler ist oder Musiker, es gibt ja wahrscheinlich entweder Raketenerfolg und man tourt durch die ganze Welt oder es gibt sozusagen, es gibt das ganz untere, es gibt Mittel, es gibt keine Ahnung.
Das Gute ist im Jazz, die Musik, die ich hauptsächlich mache, es gibt einfach so diese, selbst diese Superstars, wie jetzt mit dem wir spielen, Kurt Rosenwinkel, der ist wirklich einer der Superstars, ist auch jetzt nicht so, dass die Unterschiede, weil es eben so eine Nischenmusik ist, gibt es diese großen Unterschiede da nicht, was auch relativ angenehm ist. Das heißt, es ist eigentlich alles entspannter und man muss einfach mehrgleisig fahren und eine Sache ist Touring, also immer mal wieder auf Tour gehen, bei den Konzerten Geld verdienen, aber auch so nebenbei ein bisschen unterrichten, muss eigentlich jeder.
Musikunterricht geben, okay.
Genau, ab und zu. Und dann auch zum Beispiel GEMA-Einnahmen oder ASCAP, wenn die Tunes gespielt werden im Radio, das ist ein Standbein. Manche schreiben für irgendwelche Serien, so muss ich, also ein Kollege von mir zum Beispiel für Marienhof oder so noch geschrieben. Also es ist ganz, ganz verschieden, wie man da eben dann sich aufstellt. Aber das Hauptding ist eigentlich Konzerte spielen.
Aber erzähl doch erstmal, wie du quasi dazu gekommen bist. Also du bist als kleiner Bub in Regensburg aufgewachsen.
Ja.
Und dann hat man jetzt erst eine Blockflöte zum Geburtstag geschenkt und dann
ganz
hast du
genau
das Ding in eine Ecke geschmissen und gedacht, nee, ich sag's, Saxophon sieht cooler aus.
Ja, fast ganz genau so war's. meine Eltern sind beide eigentlich keine Musiker, es ist mehr aus dem medizinischen Bereich, das war auch so vorgezeichnet. Ich hatte auch schon Medizinstudienplatz, also das war wirklich so, die Entscheidung ist eigentlich relativ spät gefallen für Musik, aber mein Großvater war Kontrabassist und in Bayern gab es eben nach dem Krieg, das war ja besetzt von den Amerikanern und die hatten überall Jazzclubs in ganz Bayern, die gibt's auch teilweise noch. Und da hatte mein Opa eben das Glück, da als Musiker dann quasi, das war so ein Ausweg aus dieser Nachkriegszeit. Die Jungs sagten, oh, you play music? Okay, we need you, come. Und hat dann mit den Supercats dann gespielt und Jazz gelernt. Und durch ihn bin ich so, der hat dann immer noch gespielt, der hat mich überall mitgenommen. Und da hat mich das schon damals fasziniert als Bub jetzt. Und so bin ich so ein bisschen zum Jazz dann gekommen.
Das ist eine coole Story. Also finde ich schon, dass der Opa quasi einen da so mitgeschliffen hat.
Ja, aber es war nie so, okay, du musst jetzt Musiker werden. Eher ja. So meine Eltern waren so ein bisschen, ja, mach das doch lieber als Hobby. Und das war auch immer lang so mein Plan, das als Hobby zu machen. Aber du kennst es ja, je mehr man dann sich da rein, denkt man, okay, ich studiere jetzt mal ein Jahr und dann kann ich's ja. Mhm. Und nach einem Jahr merkt man, oh, kann ich's immer. Und jetzt nach all den Jahren bin ich immer noch am Üben. Es ist einfach, je mehr man sich in eine Materie dann irgendwie reinarbeitet, desto mehr sieht man, wie viel es da noch zu lernen gibt.
Wie war das so für deine Eltern? Also war dein Opa eher so der Exot quasi von der Familie, weil er Musiker war? Oder war das so, nee, das ist Opa, aber der spielt halt ein Instrument? Also ich stelle mir jetzt so vor, so ein Hippie-Opa, der dann sozusagen, komm mal her, mein Enkel, und nimmt dich dann mit.
Ja, ich würde den Exot, er war eigentlich relativ ruhig und hat es sehr entspannt alles gesehen. Ich glaube, in der Generation, die waren alle froh, dass sie einfach den Krieg irgendwie überlebt haben. Da hat man gemerkt, da ist jedes, was einen so irgendwie aufregt, es war immer total entspannt. Also den hat nichts aus der Ruhe gebracht, und dann der war froh, das spielen zu können und hat auch noch nebenbei einen Job als Ingenieur dann gemacht, weil nach dem Krieg konnte man davon dann auch nicht leben. Ja. Aber hat sein ganzes Leben lang gespielt. Auch das ist auch so mein Vorbild, dass ein bisschen die 80er seines Lebens weiter Musik gespielt hat. Und das finde ich auch cool. Das wirklich Spannende. Ich stehe auf Fußball auch, es gibt viele Vergleiche mit Sport und Musik, die man ziehen kann, aber eins, was man nicht ziehen kann, ist, du kannst einfach bis ins hohe Alter Musik machen, was jetzt im
auf
Sport...
Auf einem Level.
Genau, auf einem super hohen Level. Also ich kenne wirklich Musiker, die mit 85 mega krass super spielen und sind auch geistig alle topfit. Mhm. Und da gibt es dieses generationsübergreifende, was ich so spannend finde, dass man eben mit einem 80-Jährigen spielen kann oder mit irgendwie einem 15-Jährigen, der ein super Talent hat. Es gibt so diese Barrieren mit Generationen nicht. Also das finde ich schon immer, fand ich immer spannend.
So, und dann, hat dich dann dazu gebracht, du hattest aber schon dein eigenes Instrument, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Er hat immer mit Big Bands gespielt, das ist also so 20-köpfige Bands, und da sitzt in der ersten Reihe sitzen einfach die Saxophone. Mhm. Und wenn dann einer aufsteht für ein Solo, das hat alles so geblinkt und mich hat einfach das optisch schon mal angezogen, und dachte, wow, also der darf jetzt da aufstehen und ein Solo spielen, und ist alles so schön Gold, und ich so, ja, also ich möchte auch so ein so ein Teil. Und es war sicher auch ein bisschen optisch geprägt am Anfang. Und dann, ja, habe ich so ein Einsteigermodell erstmal bekommen. Schon 12. Ich habe angefangen mit Blockflöte und dann Schlagzeug erstmal. Also ich habe erstmal 5 Jahre lang Schlagzeug gespielt.
Okay.
Mhm. Auch erstmal so Rock und so. Also das war auch erstmal so, ja, Opa macht Jazz, cool, aber ich war erstmal so ein bisschen Rebell da auch.
Hast du noch längere Haare gehabt?
Längere Haare, ja doch, ich hatte eigentlich so einen, in Bayern hatte man so einen Zopf hinten dran.
Extensions.
Nee, so einen langen runter. Ja, das war damals irgendwie hip in den 80s.
Der hat sich da manchmal im Schlagzeug
Genau.
Okay, genau. Und dann bist du zum Saxophonspielen gekommen.
Mhm.
Und wer hat dir das Saxophonspielen beigebracht? Konnte das dein Opa, oder?
Nee, der konnte das nicht. Der konnte zwar einige andere Instrumente, aber Saxophon nicht. Das war erst dann bei mir, es ist in Regensburg, es war sogar so am Vorort, Wörth an der Donau, 5000 Einwohner Stadt. Und da hatte ich bei seinem tschechischen Saxophonlehrer Unterricht, der erst so klassisch geprägt war. Und dann ging es nach Regensburg und habe weiter dort Unterricht genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich für Studium, Aufnahmeprüfungen. Das war so mal die erste Hürde. Ich dachte, wenn ich das schaffe, dann mache ich weiter. Wenn nicht, dann...
Also Musikschule.
Musikschule, aber das war dann schon so mit 18 nach dem Abi. Muss man sich ja bewerben für Studienplätze. Das ist auch gar nicht so easy. Da habe ich dann gedacht, okay, das wird wahrscheinlich eh nichts. Und habe mich da an verschiedenen Unis beworben und bin dann nach Basel in die Schweiz zum Studieren, von dort aus nach Amsterdam zum Studieren und dann nach New York.
So, das ist okay, und dann hast du in Basel und Amsterdam hast du, also an so einer Kunstschule, also wo man...
Genau, Hochschule für Musik, Musikhochschule.
Und hast du deinen Bachelor und Master gemacht?
Genau.
Okay, und da kriegst du nochmal Skills an die Hand, also wie man nochmal eine Ecke besser, professioneller spielt oder was lernt man?
Ja, also dort ist einfach, man kriegt Harmonielehre, es geht alles in die Tiefe, wie Komposition, Rhythmus und auch natürlich Saxophon, technisch improvisieren. Dort habe ich das eigentlich erst, also es war bei mir auf jeden Fall nicht so wunderkindmäßig. Also ich habe einfach dort dann gemerkt, okay, wenn ich das wirklich auf hohem Level machen will, dann muss ich jetzt wirklich mal richtig Gas geben und richtig üben. Als dort habe ich bestimmt 8-10 Stunden am Tag geübt, 12 Stunden am Tag teilweise. Krass. Also ich habe mir auch teilweise so den Wecker gestellt. Es gab halt so Stories von Charlie Parker, dem sagt er gemeint hat, der hat 16 Stunden geübt und dann wollte ich das auch machen. Ja. Das sind wahrscheinlich nur irgendwelche Legenden. Aber es war auf jeden Fall nicht so. Ich kenne auch viele, die einfach so mit der Muttermilch das aufgesogen haben in Musikerfamilien und schon mit 10 super gespielt haben. Also bei mir war das eher so, okay, entweder jetzt Vollgas und dann für 5 Jahre oder so habe ich mich auch ziemlich isoliert in der Hinsicht. Also war ich nicht unbedingt der sozial fähigste.
Hast du abends mit deinem Saxophon gekuschelt, oder?
Ja, also da war es war schon ein bisschen leicht gestört, aber ich glaube, das hat es auch gebraucht, weil ich war immer so entweder ganz oder gar nicht. Ja. Also ich wollte nicht so das irgendwie so halb machen. Und ich dachte auch, okay, wenn ich es schon jetzt so mache und mich gegen die Medizin entscheide und wirklich so erstmal das vielleicht schwarze Schaf bin, dann möchte ich es auch beweisen und wirklich
und dann schwarze wirklich, Klamotten tragen.
Genau. Nee, aber du einfach richtig durchziehen dann.
Ja. Wie alt bist du eigentlich? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
37.
37? Ja. Du wirkst auf jeden Fall viel jünger.
Umso besser.
Ja, richtig. Okay, dann hast du in Amsterdam hast du deinen Master gemacht. Hast du dann sozusagen während des Studiums bist du dann auch schon immer in Bars aufgetreten und so?
Ja, schon viel, ja. Das war auch cool, dass es da überall Möglichkeiten gab. Also ich habe da sicher 2-mal pro Woche irgendwo gespielt.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst nach Basel, machst da deinen Bachelor. Die erste Zeit haust dir vielleicht ordentlich einen hinter die Binde mit deinen Kommilitonen und dann sagt man dann vom ganzen Trinken, wird das Geld knapp, man sagt mal, okay, wie kriegen wir es hin, wir müssen spielen. Und dann gehst du mal zur Bar und fragst, oder gibt es da eine Community, wo du, oder wie so eine Art ja, Gruppe, Facebook-Gruppe, wo du reingehen kannst worüber du gebucht werden kannst, wie funktioniert da das in Kontakt kommen?
Ja, und das ist alles einfach, wie überall, einfach Connections, also so, dass man da irgendwo hinschreibt oder so. Und damals, auch so vor 15 Jahren oder so, gab es auch jetzt noch nicht so viel mit Social Media. Im Jazz ist es eigentlich so, dass es überall in jeder Stadt diverse Jam-Sessions gibt. Das kann ich auch immer empfehlen, da mal hinzugehen. Gibt es auch hier in Berlin wirklich gute Jam-Sessions, wo einfach jeder mit Instrument hingehen kann und spielen kann. Es hört sich einerseits natürlich schön an und Friede, Freude, Eierkuchen, aber wenn man halt Connections machen will und da auch für Gigs gebucht werden will, dann muss man da schon hingehen und sagen, okay, man zeigt jetzt mal, was man kann. Also es ist schon so auch ein bisschen, das ist, glaube ich, auch zum Zuhören interessant, weil es halt schon so ein bisschen Competition, Wettbewerb da gibt und so auf freundlicher Basis, je nachdem, wie die Session ist. Also in New York habe ich auch einige erlebt, wo es schon ein bisschen härter zur Sache ging. Kann ich gleich noch erzählen. Gerne, aber genau, so sind dann, da geht man dann auf Sessions und macht dort Connections und die sagen, hey, ich spiele in der Bar, wir brauchen Saxophonisten. Okay. Und dann lernt man vielleicht den Booker von der Bar kennen und dann macht dann einen Gig für seine eigene Band aus. Aber wie gesagt, in dieser Zeit, also in dieser Studiumszeit, war es bei mir eigentlich so, dass ich da eigentlich Also da war ich schon ein bisschen nerdmäßig unterwegs. Also so getrunken, mal vielleicht so ein Bier, aber ich war ganzen Tag üben und dann nachts zum Gig und teilweise bin ich danach nochmal in den Überraum gefahren und habe dann nochmal weitergeübt. Also es war schon ein bisschen
Und wie ist die Jazz-Community in Basel?
Die Jazz-Community ist gut. Die Hochschule ist sehr gut. Die muss halt sagen, einfach die Schweiz hat halt Geld und kann sich einfach die krassesten Dozenten leisten. Okay. Teilweise die fliegen die von Amerika einmal pro Monat oder von überall her. Und das habe ich sehr genossen, einfach wirklich da. Und so kommen auch Connections durch deine Professoren, durch deine Lehrer, die sagen, na, ich kann den Gig nicht machen, kannst du für mich spielen. Mhm. Oder check mal den Club aus, das wäre cool für dich. Okay. Also es ist schon so ein
Also Netzwerk.
Netzwerk, das ist alles.
Wie Spider-Man.
Ja, genau, also das ist das Wichtigste, wie überall, denke ich. Man muss einfach, ich kenne auch Beispiele von hervorragenden Musikern, aber die einfach nicht cool waren, ne? die dann auf Tour irgendwie einfach super strange sind oder irgendwelche Ansprüche oder irgendwie einfach die Leute dann blöd anmachen, dann bringt dir das ganze Talent auch nichts. Also man muss auch so irgendwie sozial funktionieren.
Gab es einen Punkt in deiner Jugend oder vielleicht im Studium, wo Leute meinten, hey, du meintest ja, du bist nicht als Wunderkind auf die Welt gekommen oder so, aber gab es dann einen Moment, wo du das erste Mal gemerkt hast, hey, anscheinend habe ich richtig was auf der Kirsche? Leute, also dass mal einer zu dir ankam und gesagt, Alter, du hast mich gerade sowas von in die Ecke gespielt oder was? Gab es da so einen Moment für dich, wo du dann das erste Mal so richtig auch an dich geglaubt hast?
Ja, doch, es gibt verschiedene Wettbewerbe und ich habe da teilgenommen, also Jugendjazz zum Beispiel, es ist ja jugendmusiziert, das gibt's für Jazz auch und dort habe ich dann den ersten Preis gewonnen und ich habe einfach gedacht, ja, was ist jetzt los? Und so ging es dann eigentlich weiter, also durch diese Wettbewerbe, dann bin ich mit meiner Band, das war glaube ich 2009, das hieß so Next Generation Competition irgendwie Wettbewerb und da war eine Plattenfirma da von dem größten deutschen Jazzmagazin Jazz Thing und die haben dann mir einen Plattenvertrag angeboten nach dem und dann war ich so, okay, das ist cool und sie haben dann Festivals gebucht, dort ging es dann eigentlich so richtig Schlag auf Schlag, dann haben wir große Festivals und große Touren dann auf einmal gespielt und hatten dann auch Media-Interesse, wo ich mir gedacht habe, oh, wobei ich schon das immer einschätzen konnte und dachte, okay, ich habe mich immer gefragt, woher kommt das jetzt? Ich fand es immer noch nicht so toll. Also ich habe immer noch gedacht, nee.
Das war vor deinem Studium?
Nee, das war während dem Studium.
Okay. Ja. Und hast du dann, also konntest du diesen Aufwind, so nenne ich es mal, mit dieser Band und so, warum, also besteht das noch? Oder ist das irgendwie abgebrochen oder habt ihr euch sozusagen getrennt, die Band? Oder?
Ja, jeder macht dann so sein eigenes Ding. Also wir haben sicher so 5 Jahre zusammengespielt, auch zum Beispiel mit Tom, der noch in der Band spielt, der kommt auch aus Bayern wie ich, der war auch im Landesjugend-Jazz-Orchester wie ich, das war auch zur selben Zeit, also der ist einer von dieser Zeit, mit dem ich auch zum Beispiel jetzt noch viel spiele, ja.
Und wie war das, also nur für mich, wie du meinst, auf Festivals, wie viele Leute haben euch denn da so, wir haben euch zugejubelt? Also,
ja, wir haben gespielt in Bilbao, in Spanien zum Beispiel, so ein Open-Air-Festival, vielleicht so, ich würde sagen, 5.000 oder so, das war schon gut. Oder Jazz an der Donau oder Elbjazz in Hamburg, da sind auch 5 bis 10.000, ich kann es immer sagen, also Open Air, also das ist schon, ich stehe auf beides, also ich stehe auf so Festivals, ist natürlich super cool, aber es ist auch super, in so einem kleineren Club zu spielen und diese Connections zu den Leuten dann mehr zu haben und auch mit denen abzuhängen, finde ich auch super.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen sozusagen, wie sagt man, durch die Blume sprechen. Gibt es Groupies?
Ja, gibt's schon. Also es war auch gestern einer zum Beispiel, ein Groupie von dem Gitarristen da, der ist aus Amsterdam extra angereist.
Er oder sie?
Es waren er, aber es ist halt nicht, ich glaube, ich gehe.
Der ganz vorne saß?
Genau. Es geht eigentlich da, das wollte ich damit auch sagen, mehr. Der ist halt auch Gitarrist, irgendwie 19, 20 und ist halt komplett das ist halt sein Hero und der gehört, der mit uns gespielt hat.
Also für alle die, ich war gestern Abend nämlich, ich dachte, mach's mal gute Recherche, dann war ich im A-Train, hast du gestern Abend gespielt und da hast du mich dankbarerweise eingeladen, dann bin ich da hingegangen und konnte Tobias live und in Farbe sehen und dann auch den Kurt Rosenwinkel und habe ich genau diesen Groupie auch immer im Blick gehabt und der ja ist auf jeden Fall dafür hat dafür gebrannt.
Ja, also der kam aus Amsterdam und der kommt jetzt auch jeden Abend. Also das ist, der wird jetzt die ganze Woche kommen und es geht da wirklich mehr ums Spielen. Also natürlich gibt es die anderen Sachen auch, aber ich glaube, das ist jetzt im Pop-Rock-Bereich mehr der Fall. Kommt schon auch vor, aber darüber den Mantel des Schweigens.
Okay, gut. Also dann sind wir mit Basel vorbei und dann bist du nach Amsterdam. Da gab es die Gruppe aber auch noch.
Die Gruppe gab es auch noch, ja. Wir haben weiter viel in Deutschland gespielt, waren dort auf Tour und auch Spanien, lustigerweise, kam irgendwie immer in den Touren vor. Das ist einfach die nächstgrößere, das ist auch so ein Hub, so ein Mittelpunkt in Europa. Man kann es vergleichen mit, wer das kennt, in Boston gibt es zum Beispiel das Berklee College of Music und ich sehe Amsterdam, so die Hochschule da, es war halt alles auf Englisch, das heißt, von überall aus Europa waren die Leute dort und ich wollte immer eigentlich mich so mit den Besten messen und irgendwie lieber ein kleiner Fisch im großen Teich als andersrum und wirklich so dieses Konkurrenzding, dass man sagt, man kann sich wirklich mit den Besten messen, das hat mich immer angetörnt.
Und dann ist bestimmt die Jazz-Community in Amsterdam nochmal eine Ecke krasser als in Basel wahrscheinlich. Ja,
größer, krasser und war am Anfang schon auch erstmal so, boah, also.
Das ist ein anderes Level.
Die spielen schon alle richtig krass und waren so die ersten Sessions und so schon auch. Ja, wo ich gedacht habe, okay, ja, aber genau das wollte ich. Also ich wollte genau erst mal sagen, okay, next step.
So, und dann hast du deinen Master in der Tasche gehabt und dann war sofort der Schritt nach New York gleich danach, oder?
Ja, es gab schon immer so ein halbes Jahr mal dazwischen irgendwie, da hatte ich auch eine Freundin und dann, aber mein Traum war immer nach New York eigentlich, weil ich gemerkt habe, meine ganzen Heroes, auch Kurt war damals noch in New York oder auch meine Saxophon-Vorbilder, auch wenn die auf Tour waren, die haben immer in New York gewohnt. Und dann dachte ich auch, okay, also wenn ich die Musik, die aus Amerika kommt, wirklich spielen will und da zu den Besten gehören will, das war immer mein Anspruch, dann muss ich dort zumindest mal 1-2 Jahre gewohnt haben. Das war damals meine Denke. Ich mache dort nochmal einen Master, ich habe ein Stipendium bekommen, das ist ja auch nicht so leicht mit Visum, Studentenvisum, nochmal Master, um den ging es mir nicht so, aber einfach um dort sein zu können. Und dachte, okay, dann nach 2 Jahren, wie schon immer, dann habe ich es gesehen und dann kann ich wieder zurück. So ist es dann nicht ganz gekommen, aber so.
Wie lange lebst du jetzt schon?
Ja, schon 12 Jahre jetzt
krass.
Eigentlich. Ja,
krass. Dafür hast du aber also einen relativ deutschen Akzent, würde ich sagen.
Ja, macht Kurt auch immer sich lustig drüber, ja.
Also ich habe dich noch nicht wirklich Englisch sprechen gehört, aber ich meine jetzt, auch wenn du Deutsch sprichst, du hast noch nicht so diesen Kaugummi-amerikanischen Slang. Nee,
ja, aber es kommen manchmal, fällt mir dann das deutsche Wort nicht ein. Ja. Also, oder ich habe so Anglizismen drin. Ich habe auch eine Zeit gehabt, wo ich wirklich gar nicht, ich wollte einfach nicht als Deutscher erkannt werden und schon gar nicht als Bayer. Jetzt ändert sich das wieder, also nichts gegen Bayern. Ich bin jetzt stolzer Bayer. Aber ich wollte einfach so nichts damit zu tun haben in dieser Anfangszeit und wollte so mich so gut anpassen, wie es geht, dass die sagen, okay, was denken die jetzt? Ja, da kommt jetzt ein Deutscher aus irgendeinem Dorf und der will uns jetzt zeigen, wie man Jazz spielt, wenn die es eigentlich quasi erfunden haben.
Ich glaube,
es
bleibt aber vielleicht auch im Hinterkopf, ne? Da ist einer, Deutschen mögen sie sowieso, also habe ich das Gefühl gehabt.
Genau, und so kam es dann auch, dass die wirklich, mein Accent und I don't wanna sound German und Dinge. No, we love your accent. Ja. Keep it. Und es war dann mehr so, und das finde ich an New York oder an Amerika auch gut, dass die so, man sagt ja, Italo-Amerikaner, Deutsch-Amerikaner, die setzen sich immer so was davor und finden es eigentlich toll, wenn man erkennt, wo der herkommt. Das dachte ich dann auch, ich werde nie jetzt der Junge aus Harlem sein, der das mit der Muttermilch aufgesogen hat und Jazz sein ganzes Leben gehört hat. Ich habe das mit 15 vielleicht so angefangen. Aber vielleicht ist das ganz die interessante Sache an mir. Vielleicht ist das, was die interessiert. Wie spielt jetzt einer aus Deutschland das? Und ich gebe einfach meine Sicht auf den Jazz mit meinen Hintergrund, meinen Wurzeln, auch wenn sich das klischee-mäßig anhört. Ja. Ich wusste immer nie, was das heißt. Ja, need to go to your roots und seine Wurzeln und seine Herkunft irgendwie in die Musik einbringen. Aber jetzt wird mir das immer mehr bewusst eigentlich, wie wichtig das ist.
Und ich sag mal, für viele, die das jetzt hören, auch für mich, also ich sag mal, ich bin in Berlin so, ne? Für viele aus meiner Heimatstadt ist das schon so, oh nee, diese Stadt ist mir viel zu groß und viel zu krass und viel zu schnell und ich möchte wieder sozusagen zurück aufs Dorf oder so. Aber ich sag mal, New York ist ja nochmal ein paar Schippen obendrauf. Ich durfte ja auch schon mal in New York für eine Woche, also bei Freunden damals übernachten und konnte das so ein bisschen mitbekommen, wie der Vibe dort ist, aber ist ja einfach groß, weiträumig und ich habe auch so ein bisschen die Barszene mitbekommen. Das ist schon eine andere Hausnummer, finde ich. Wie waren für dich so deine ersten Schritte in New York? Hast das Ticket irgendwann gebucht, bist dann rüber, musstest dir eine Wohnung organisieren, du hast erstmal im Studentenwohnheim gewohnt.
Ja, die ersten Tage waren schon ziemlich krass. Auch damals war es noch so, meine Eltern haben gesagt, okay, du willst es machen, aber dann musst du dir das, die haben mich schon unterstützt, jetzt sagen wir mal finanziell oder so, aber die haben gemeint, okay, du musst dir das alles selber organisieren und you're on your own, also du bist auf dich gestellt. Und ich war da am Anfang in irgendeinem Keller von einem Musiker, der mir jemanden empfohlen hat und ich habe den gar nicht getroffen, so die erste Woche, und hat in seinem Keller gewohnt, in seinem Jam-Keller. Das war schon irgendwie ziemlich, da habe ich gedacht, okay, will ich das jetzt, bin ich schon ein bisschen in Zweifeln gekommen, das war schon ein bisschen hart, aber dann Wohnung gefunden und alles. Ich kann mich erinnern, so beim ersten Flug, ich bin natürlich vorher auch ein paar Mal hin, habe ich im Flugzeug gelesen, wenn man ankommt, soll man doch bitte nicht sich als Tourist erkennen zu geben und die ganze Zeit nach oben starren und die Wolkenkratzer anschauen. Ja. Und ich sage, wer ist denn so doof? Also das macht doch keiner. Und natürlich, was passiert? Ich komme an und erstmal natürlich so die ersten Tage nur nach Kopf nach oben und wow, es war einfach, also es ist einfach visuell auch schon mal einfach so krass, diese ganzen Wolkenkratzer da und das ganze Hektische. Es war schon erstmal so ein krasses Erlebnis.
Und dann kanntest du schon Leute in New York oder war das eher so, bist du da alleine hin?
Ja, es war schon ziemlich auf mich selbst gestellt. So Musiker kannte ich natürlich vom Hören, aber die waren jetzt auch schon länger dort oder haben jetzt auch nicht unbedingt gewartet auf mich. Ja. Haben gesagt, ja, wir wollen jetzt, dass du kommst.
Aber ich kann mir vorstellen, dadurch, dass du ja irgendwie nach Basel gegangen bist, nach Amsterdam, wusstest du ja vielleicht auch schon, wie der Hase läuft. Du meintest, Jam Sessions, Connections. Ja.
Aber man fängt trotzdem, es ist trotzdem immer wieder eigentlich so ein bisschen von Null an. Ich weiß, wie es geht, aber ich weiß auch, okay, das heißt jetzt wieder die Sporen verdienen, wieder Jam Sessions bis in der Nacht um 3 und wirklich und dann nochmal mit der anderen Kultur. Und da gab es schon Momente, habe ich ja vorhin schon erwähnt, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt da amerikanische Musiker auch verständlicherweise, die jetzt nicht jetzt wollen, dass ich komme und denen die Gigs wegnehme. Mhm. Das war dann schon, das haben die mir auch schon zu verstehen gegeben.
Inwiefern, erzähl mal?
Einfach so, dass
wollten die Fresse polieren, oder?
Ja, so ein bisschen so, you better play good oder so, oder die wollen nicht, das geht halt so, also wenn du schon auf die Bühne hier willst, dann versau's nicht oder kennst du überhaupt den Tune? Und es gab halt schon Momente, wo die dann irgendwie beim Einzählen von irgendeinem Jazzstandard dann im letzten Moment so Tricks machen und dann die Tonart ändern und sich gegenseitig zurufen und so 30 Sekunden oder 5 Sekunden, nicht in C, aber in Fist, in irgendeiner ganz komischen Tonart. Mhm. Und du stehst dann da und die wollen dich halt wirklich ins Messer laufen lassen. Also solche Momente gab es. Nicht überall, aber das gab's. Und wenn man aber dann da, das muss man auch dazu sagen, wenn man da dann da das mitmacht und irgendwie überlebt, dann sagen sie, okay, yeah, man, okay, cool. Und du bist dann irgendwie so, ist das irgendwie die Feuertaufe oder so.
Und was sind das? Also diese, ich meine, gestern das A-Train, das war, also ich fand, ich sah futuristisch aus, war so eine nette Bar in Charlottenburg. Mhm. Ich kann mir vorstellen, irgendwie in Brooklyn oder sonst wo sind vielleicht noch ein bisschen abgerockter, abgeranzter, die Jazzbars.
Gibt's auf jeden Fall. Es gibt beides. Also es gibt natürlich die Bars, wo Miles Davis gespielt hat und wo Coltrane gespielt hat, die gibt's. Und dann gibt's auch die etwas mehr, ja, mit mehr Charme, sage ich jetzt mal, gibt's auf jeden Fall, die ein bisschen abgerockter sind, aber die sind manchmal auch dann die coolsten Bars, also das gibt's auf jeden Fall. Wie gesagt, habe ich dir gestern kurz für die Berliner, also es gibt auch eine A-Train, ist so der Vorzeigeclub natürlich in Berlin, im Charlottenburg, dann gibt's das Zigzag in Schöneberg, ist auch cool, sowas, so ein Mittelding, da ist auch immer Jam-Session jeden Dienstag. Und dann gibt's in Neukölln das Donau 115 in der Donaustraße. Und das ist so, das kommt so am ehesten an diesen New York Vibe. Okay. Also sehr, ganz, ganz junges Publikum. Man zahlt eigentlich nur, was man will. Oder es ist sehr günstig Eintritt und lang. Also super Musiker. Und es ist auch der Musicians Hang. Also als Musiker geht man dann auch dort zum Abhängen hin. Also kann ich jedem empfehlen.
Aber wenn dann so eine Paradiesvögel wie ich, der, wo man, also keine Ahnung, wenn man mir auf den Finger guckt, ich glaube, man würde mich ansehen, dass ich kein Instrument spiele, wird man dann da komisch beäugt oder ist das
so? Nee, überhaupt nicht. Also da gehen auch viele einfach hin, also zum Bier trinken, zum Abhängen, und ist die Musik drin und man steht ein bisschen draußen, also ist ein bisschen weniger formell, aber es ist ein cooler Club.
Und jetzt bist du ja seit 12 Jahren in New York. Wie waren deine 12 Jahre da? Ich meine, jetzt Retro-Perspektive vergangen wie im Flug. Mhm. Ich bin ja 10 Jahre, dieses Jahr wären es 11 Jahre in Berlin. Ja. Für mich ist die Zeit, vergangen wie im Flug, aber so viel erlebt und so viel krasse Momente erlebt in Berlin, fühlt sich auch trotz alledem wie eine Ewigkeit an. Also
so ein Mittelding, ja. Einerseits schnell vergangen, andererseits wie eine Ewigkeit. Ich kann das auch bestätigen, also ich muss sagen, in New York, es dauert einfach wahnsinnig lang. Man muss wirklich Geduld mitbringen, bis man da auch als New Yorker gesehen wird, weil so viel Fluktuation da ist. Die Leute kommen fürs Studium, sind dann nach 2 Jahren wieder weg und das wissen auch die Leute, die dort leben. Das heißt, bis die dich mal wirklich ernst nehmen und sagen, okay, you're here und du gehörst jetzt hier da dazu, es dauert sicher, ich sagen 4-5 Jahre, also bis man wirklich dort mal angekommen ist. Und eigentlich heißt es, man ist New Yorker, wenn man 10 Jahre ist, so die Grenze, dann kann man sagen, man ist jetzt ein wirklicher New Yorker. Also es dauert wirklich lang, bis man mal diese Connections macht, wo es einfach läuft, wo man denkt, okay, das ist jetzt auch zu Hause, man ist hier nicht nur auf Zeit.
Ich stelle mir das wirklich vor wie eine Never-Ending irgendwie, keine Ahnung, College Party oder was. Also wenn du halt meinst, du kannst bis ins hohe Alter spielen. Ich glaube, da kannst du einfach dein Leben lang irgendwie immer durch Clubs, durch Bars, mit deinem Netzwerk, die laden dich dahin ein, dahin. Das ist doch einfach nur ein nicht enden wollendes Party-Ding irgendwie. Stelle ich mir das gerade in meinem Köpfchen vor.
Ja gut, man muss natürlich auch noch irgendwie schauen, wie man dann die Wohnung in Brooklyn oder so bezahlt. Also immer ist Party und
nicht,
sowas.
Nicht Party, aber ich meine, wenn du da auch immer spielst und irgendwie versuchst, dann natürlich irgendwie auch Geld damit zu machen.
Ja, es ist natürlich, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das, was du jetzt erwähnt hast, ist genau das Positive, das nicht 9-to-5 in irgendwie ein Büro sitzen. Das wollte ich dann doch nicht. Und natürlich gibt es viele Momente, wenn dann mal Corona kommt oder so, oder wenn irgendwie nicht so viele Aufträge da sind oder mal das mit Touren nicht gab, wo man schon denkt, okay, jetzt, es gibt auch so viele solche Momente, aber man wird dafür entschädigt, wenn man dann irgendwie, wir sind jetzt nach Ecuador eingeladen für eine Tour oder nach Japan oder so, wenn man da einfach spielen kann. Deswegen, für mich ist das nicht Arbeit, also das ist nicht, vielleicht das Reisen ist die Arbeit oder dann dazwischen das alles zu organisieren und das Business zu machen, aber das Spielen an sich ist nicht Arbeit.
Nach welcher Zeit in New York hast du dann wirklich, Also musstest du anfangen, dort Geld zu verdienen. Eigentlich schon von Anfang an, von der ersten Sekunde bis zu Jam-Sessions, und musstest dann eigentlich schon versuchen, halt deine Brötchen zu verdienen?
Ja, ich hatte das Glück eben wie mit Stipendium, also das Studium konnte ich machen und konnte in der Zeit diese Connections beginnen, so dass ich jetzt nicht gleich von 0 auf 100, sondern konnte wirklich so diese 2 Jahre nutzen, diese Connections aufzubauen, auch mit Unterricht, und habe da auch erstmal in der Musikschule unterrichtet. Und da gibt es natürlich auch, also ich habe mal irgendwo gelesen, es gibt 30.000 Saxophonisten in New York, auch sind natürlich auch Hobby-Saxophonisten. Also da irgend so eine Stelle auch zu landen oder irgend sowas ist schon mal schwierig.
Ja, hört sich auf jeden Fall richtig richtig spannend an. Ich meine, so ein Mix aus allem, so wie du meintest, Lehrer, du gehst spielen. Also ich habe das ja gestern Abend zum Beispiel mitbekommen, du bezahlst dort Eintritt, kaufst dir ein Ticket, wo manche sagen, kommt schon fast sozusagen preislich von dem eines Konzerts ran. Also es war ja ein Konzert in dem Sinne, aber wenn du jetzt in die O2 Arena gehst oder was, hörst dir irgendwen an, was bezahlst du da? 75 Euro? 80 Euro mal 35. Ja, ja. Mhm. Und ich sag mal, ist das in New York, also müssen die Leute dort auch dafür zahlen oder werdet ihr von der Bar bezahlt? Wie läuft das da?
Ja, eigentlich gibt's schon immer Eintritt, der variiert halt, aber sind manchmal $10, $15, $20 in dann Blue Note, wo wir auch manchmal spielen, da ist es dann mehr so $35. Und dann, oftmals haben dann auch die Clubs noch irgendwie Sponsoren oder sowas. Also in New York sind es dann privatere Sponsoren, oder hier in Deutschland gibt es auch viele so Kunstförderungen oder Applaus heißt es jetzt. Also das hat A-Train zum Beispiel bekommen, die dann die Gage deutlich aufstocken auch noch. Also es ist nicht nur es ist schon viel auch mit Förderungen und sowas verbunden.
Das ist cool.
Ja, das ist schon auch wichtig. Also, und sowas gab es auch immer. Also es gab immer dieses Mäzenentum oder in Klassik ist natürlich noch viel mehr Förderung. Also die ganzen klassischen Orchester wird es ja nicht geben, wenn das nur per Eintritt wäre. Und ich glaube, es ist schon wichtig, dass so eine Kulturförderung irgendwie in irgendeiner Form gibt.
Wir sind ja hier beim Hauptstadt-Podcast, Berlin-Bezug ist ja wichtig, aber ich meine, da du ja nun 12 Jahre schon in New York lebst, so für Leute von unseren Hörern, die sozusagen zu Besuch in New York sind und richtig geile Jazz-Bars oder Jazz-Clubs besuchen wollen, hast du da so 2, 3 für die?
Auf jeden Fall, also das beste Viertel für Jazz ist das Greenwich Village in Manhattan, das ist auch eines meiner Lieblingsviertel, da sind die ganzen Jazz-Bars wirklich einen Block voneinander entfernt. Der Mecca Jazz Club, der heilige Gral, ist das Village Vanguard. Das ist eben, wo auch Miles und Coltrane schon gespielt haben. Es hat ganz viel Historie. Dann gibt's den Musicians Hang, das ist so wie das Donau hier. Ist gleich um die Ecke, ist das Smalls. Super, super Club, super Musik. Und dann gleich um die Ecke ist die 55 Bar, die auch noch ein bisschen legerer ist, aber was ein bisschen mehr funky ist. Also diese 3 Clubs kann ich jedem ans Herz legen.
Das ist gut. So, jetzt hast du ja gesagt, gestern Abend war ja eine Ikone oder für viele ein Idol, was Jazzmusik angeht, aber auf Gitarre, den Kurt Rosenwinkel.
Ja.
Hast du den in New York kennengelernt?
In New York habe ich ihn spielen gehört. Ich kenne ihn schon ganz lange. Er war auch mein Idol. Es ist wirklich, der hat den modernen Jazz geprägt. Also muss wirklich sagen, jeder, der jetzt Jazz spielt, ist irgendwie von dem beeinflusst. Er wohnt aber schon seit 15 Jahren oder so in Berlin. Also ich kann mich erinnern, auch schon zu Studienzeiten bin ich ins A-Train gefahren. Da war ich eigentlich so wie dieser Fan dieser Gruppe von ihm und habe mir da 3 Tage oder so von ihm angeschaut. Und es ist schon ein spezielles Gefühl, mit ihm jetzt eine Platte gemacht zu haben. Wir waren auch auf Tour in ganz Europa und jetzt mit ihm hier wieder zu spielen, wo ich ihn schon gehört habe, ist auf jeden Fall ein spezielles Gefühl. Aber ich habe ihn eigentlich mehr mit ihm Zeit verbracht in Berlin als jetzt in New York.
Ich habe ja, also gestern, du bist mir so vorgekommen auf der Bühne wie der, also wie das wie der Head of Band sozusagen, der warst du der Initiator, der alle sozusagen zusammengebracht hat, der gesagt hat, hey, ihr seid alle, jeder von euch, du am Piano, du am Bass, du am Schlagzeug, Gitarre und du selbst am Saxophon, wir sind irgendwie einzeln krasse Musiker, wir haben gute Qualitäten, lass uns das doch zusammenbringen.
Ja, hast du, genau, Bandleader, so mäßig, ja.
Head of Band.
Genau, Head of Band ist ein neuer Ausdruck, so bezeichne ich, Head of Band, ja, genau. Ja, genau so war's, also das, da ist einfach Miles Davis auch für mich das Vorbild, der war ein krasser Trompeter, aber hatte auch die unglaubliche Qualität, einfach die besten Musiker, wo jeder was mitgebracht hat, zusammenzuführen, so wie, ja, einfach ein guter Trainer oder so, der einfach genau die Qualitäten kennt. Manchmal kann man die besten Musiker haben, aber es funktioniert nicht zusammen. Mhm. Also das ist auch gar nicht so einfach. Und ja, ich kannte jeden so ein bisschen von unterschiedlichen Bands und ich wollte immer mit Kurt spielen. Da war es auch mehr so, okay, Kurt war eben Professor hier an der Hochschule für Musik, ist sie jetzt nicht mehr. Man wollte eigentlich dann nur noch spielen, aber er hat, die anderen Jungs haben bei ihm auch studiert und so und sind dann auch mit ihm abgehangen und in Clubs ausgewesen. Und so kam der Kontakt zustande und dann hat er gemeint, ja, schick mal die Tunes. Und ja, dann hat es ihm gefallen und so kam das dann zustande.
Und ist es dann jetzt so, dass jeder von euch trotzdem sein eigenes Ding macht und sozusagen ihr ab und zu mal sozusagen zusammenkommt und spielt? Oder ist jetzt schon irgendwie ein Fokus, hey, wir wollen zukünftig irgendwie so richtig als Band wahrgenommen werden, nur noch in dieser Konstellation spielen?
Also für mich ist es schon eines meiner zwei Hauptbands. Also es gibt jetzt den Fokus und mit dem haben wir auch schon viel aufgenommen. Jetzt auch diese Woche wird eine Live-Platte werden und wenn jetzt dann wieder alles offen hat, gehen wir auch mit der Band regelmäßig auf Tour und dann habe ich noch eine Band in New York und das sind so meine zwei Hauptbands.
Okay.
Und auch für die Jungs ist es eine wichtige Band, die auch alle Stücke schreiben dafür und sich da immer Zeit reservieren und Kurt hat natürlich auch seine eigenen Bands noch.
Ja. Ja, aber genau, das also als Zuschauer habe ich mich gefragt gestern so, ja, wie ist das, ne? Also, weil ich weiß, du lebst in New York, die leben in Berlin, so wie ist das denn? Aber jetzt habe ich ein gutes Bild, das also ist schon wichtig für jeden, dieses Projekt sozusagen, dass sie da auch wirklich Herzblut reinstecken.
Genau, ja.
Also gestern, das war einfach ein krasses Spektakel so. So, ich fand das auch geil, dass jeder da so seine Zeit hatte, um quasi seine Qualitäten unter Beweis zu stellen. Hat der Schlagzeuger hat mal sein Solo gehabt, der Pianist hat sein Solo gehabt, Bassist ist auch ein, zwei Mal drangekommen, der hatte nicht so häufig seine Solos, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, der hatte, hast du gut erkannt, der hatte, wir haben letzte Woche schon gespielt, eine Woche in Basel und da hat er sich so am Finger verletzt, dass sowas habe ich noch nie gesehen, war Blut überall auf der ganzen Bühne, also das war ein bisschen krass, deswegen haben wir ihn ein bisschen geschont, ja.
Ja, aber auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und dein und jetzt sozusagen wieder Berlin-Bezug. Du überlegst jetzt aktiv wieder zurückzukommen oder nicht wieder?
Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Also es hat ja schon auch alles einen Grund, dass die Band jetzt Berlin People heißt, dass ich ein Stück geschrieben habe, das Berlin People heißt. Also ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen in Berlin verliebt, muss ich sagen. Also es ist einfach, ja, die Lebensqualität, muss ich einfach sagen. Mhm. Und ich habe jetzt wirklich so alles gemacht in New York, was man so machen kann irgendwie. Und ich denke, ich komme so langsam in das Alter, wo ich denke, okay, ich muss mich jetzt nicht mehr beweisen oder messen. Ich kann jetzt einfach wirklich entspannt mein Ding machen und weiß, ich muss jetzt nichts mehr unbedingt beweisen. Natürlich gibt's immer noch ein paar Sachen, wo ich mir sage, okay, das würde ich gerne noch mitnehmen, aber warum soll das auch nicht von Berlin ausgehen?
Hast du dann auch in diesen Bars, Clubs gespielt in New York, die sozusagen, wo deine Idole?
Ja, also das regelmäßig, das waren so Checks, wo man dann mal spielt und also das da, mittlerweile spiele ich da ganz regelmäßig, jetzt wegen Corona halt, war da auch viel zu. Aber es gibt schon noch ein paar Sachen, wo man sagt, okay, das könnte noch passieren.
Zum Beispiel?
Und die letzte Platte war jetzt in der ersten Runde von den Grammys. So ein Jazz-Grammy. why not? Also,
die waren in der letzten Runde von
In der Runde, das sind so verschiedene Runden, ja, wo man da nominiert wird. Und das war schon mal so, wo das Label angerufen hat, hey, ihr seid in der Runde von den Grammys.
Für also wo euer Name auch.
Ja, wo es halt, wo dies gewählt worden ist und wo es für bestes Jazz-Album, bestes, nominated for best Jazz-Album. Also
okay,
das,
krass.
Und nominated for best Jazz-Solo. Und das ist schon mal so eine ziemliche Aushängung. Und dann denkt man sich schon, okay, warum, wenn man da schon mal in dem Kreis ist, ja, warum soll es nicht dann mal ganz klappen? Und das wäre natürlich schon noch mal was. Oder zum Blue Note ist so ein Label, das Jazz-Label. Ja, da gibt's auch schon Kontakte. Also sowas, man braucht ja auch irgendwie sowas, wo man noch drauf hinarbeiten
wie
kann.
Wie ist denn das? Also wenn die Grammys wurden ja weltweit wahrscheinlich übertragen und dann wurde, also ich kenne das ja, ob das ähnlich wie von den Oscars ist, dass immer so ein kleiner, oder dass dann so ein kleiner Ausschnitt von der jeweiligen Band oder so gezeigt wird, ein paar Stücke. War das denn auch so, dass ihr gezeigt wurde?
In dem Fall war das noch nicht so weit. Also es war in der Runde, wo es nominiert worden ist und dann werden da, glaube ich, 3 ausgesucht. Wir waren so in den letzten 8 oder so.
Okay.
Also so ganz kurz davor, aber
das würde dann auch nochmal so einen ganz anderen medialen.
Ja, für ein Echo war es allerdings so. Echo, da war ich unter den letzten 3 für irgendwie Jazz-Saxophonist. Im Moment gibt es das Echo nicht mehr, weil da gab es ja, ich habe es schon wieder fast vergessen, irgendwie so ein Skandal. Xavier Naidoo, ich weiß nicht mehr genau. Okay. Vielleicht muss man das auch rausschneiden.
Nee, lassen wir mal drin.
Aber auf jeden Fall ist wirklich, es gibt zurzeit keinen Echo die letzten 2 Jahre. Mhm. Also das war schon vor 3-4 Jahren und es gibt jetzt einen neuen Preis dann.
Und vielleicht kannst du mir einen Tipp geben. Es gibt auch einen deutschen Podcast-Preis. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich mich einfach mal bewerben.
Unbedingt. Also ich glaube, ich kenne auch Leute, die da regelmäßig nominiert werden oder also das, da kann man auf jeden Fall sprechen.
Gerne, mache ich. Eine Spritze Vitamin B, bitte. Okay, Berlin. So, aber ich habe ja gesehen, an deinem Finger, da ist ja quasi der, wie sagt man, mein Schatz, der Ring ist an deinem Finger.
Ja, genau.
Du hast eine Frau.
Ja.
Hast du die auch im Jazzclub kennengelernt?
Meine Frau ist Mexikanerin, wohnt sogar noch länger als ich in New York und ist Filmemacherin und Fotografin. Und ich habe sie allerdings bei einem Rockkonzert kennengelernt, weil sie ist wirklich mehr so die Rockerin und ganz andere eigentlich Musikrichtung. Ihr gefällt jetzt Jazz auch durch mich, kommt sie dahin, aber es war auch eine Bereicherung für mich, so mich mir ein bisschen zu öffnen in diese Richtung, also so die British Rock, so von den 60s, 70s, sowas, also kannte ich vorher jetzt nicht so und da hat sich schon mein Horizont erweitert. Und sie ist sogar noch mehr Fan von Berlin.
Okay,
also,
ich wollte gerade fragen.
Ja, ich habe das schon vorweggenommen.
Berlin.
Ja, total pro Berlin, pro Deutschland. Also
pro Sauerkraut.
Ja, also sie lernt auch eifrig Deutsch und hat auch schon die Aufenthaltsbewilligung hier. Also wir sind wirklich auch immer viel hier, auch dann noch meine Eltern besuchen in Bayern. Da schreibe ich auch oft die Stücke, weil man da einfach wirklich cool relaxen kann.
Ja.
Oder auch hier im Park, also ich schreibe eigentlich meine meisten Stücke jetzt auch so in Berlin oder in Deutschland, weil in New York ist einfach zu hektisch. Und ich glaube, sie hat noch mehr genug von New York und findet Berlin einfach super. Auch, dass es so international ist, auch sie spricht jetzt schon immer besser Deutsch, aber man kann auch mit Englisch hier, kommt man hier
klar,
gut durch, also in Berlin. Also es ist wirklich und wie gesagt, viele der Stars auch in New York gehen weg, weil es einfach zu teuer und zu kommerziell wird. Das ist einfach nicht mehr so ganz so hip, habe ich das Gefühl. Also Kurt ist ja auch hierher schon gekommen vor 15 Jahren und es gibt immer mehr amerikanische Musiker, die nach Berlin kommen.
Hast du das auch schon mal ausprobiert, einfach so, also ich war jetzt die letzten Wochenenden oft im Volkspark Friedrichshain unterwegs und da ist immer sozusagen, wenn man, wo diese große Wiese dort ist und da ist so eine kleine Holzbühne, so nenne ich es mal.
Okay.
Und da ist, also ich glaube, wenn gutes Wetter ist, gefühlt jeden Abend, also jeden Tag ab 15, 16 Uhr, steht dann da eine Band und macht Musik. Und dann sitzt der ganze Rasen voll mit 50, 100, 150 Leuten oder so und hört diesen Leuten zu. Die bringen ihre Lautsprecher mit und dann performen die da. Kannst du dir vorstellen, sowas mal so für Jazz zu machen? Und kannst du dir auch vorstellen, dass das auch wirtschaftlich ist?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Also Central Park oder Prospect Park, diese Parks, die machen das auch. Und auch mit der Pandemie war ja Open Air. Es hat dann auch Sponsoren gegeben, teilweise richtig gut. Also und war auch finanziell richtig gut, weil okay. Wenn 150 Leute da sind und die was geben und das dann noch irgendwie gesponsert wird von
ja, cool.
Die benutzen das dann wieder für irgendwie ein Video oder so. Central Park Jazz oder irgend sowas. Das hat eigentlich immer gut funktioniert. Man muss einfach aufpassen. Ich könnte das jetzt schwierig machen, denke ich mal, während so einer Woche jetzt, wo ich jeden Abend im A-Train spiele. Das wäre auch nicht ganz fair für die Leute, die im A-Train Eintritt zahlen und dann spiele ich irgendwie umsonst nachmittags irgendwo im Park. Also man muss so ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwo gebucht ist.
Aber ich glaube, da kann man aber noch eine ganz andere Reichweite wahrscheinlich auch nochmal gelangen. Wenn ich so an der Warschauer Straße, S- oder U-Bahnhof, was da manchmal für Leute stehen, weil da geile Musiker da sind. Ja. Und wenn du dann so einen Banner hast, hier folgt Berlin People auf Instagram oder keine Ahnung. Ich glaube, das
ist super, muss man machen, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Berlin, also falls du dann wirklich sagst mit deiner Frau, hey, wollen wir nach Berlin, ich bin mir sicher, wir können auch mal einen Aufruf in unsere Community starten, hey, wer hat eine Wohnung, wer weiß, wer eine Wohnung vergeben hat an einen richtig krassen Saxophonisten, kann man sicherlich machen. Aber ich glaube, Wohnungssuche soll relativ schwer sein.
In Berlin?
Ja,
habe ich schon gehört, ja, aber auch dort, da die ganzen Jungs auch in Berlin wohnen und wirklich ganz viele Freunde hier sind und ich so viel Zeit in Berlin verbringe, ich hoffe schon, dass da sich irgendwas auftun wird dann.
Ja, ich würde sagen, wir sind so ziemlich am Ende des Podcasts. War auf jeden Fall krasse Dinge, die du so erzählt hast. Ich kann mir auf jeden Fall besser vorstellen, wie so ein Leben als professioneller Saxophonspieler so ist. Unsere letzte Frage. Wem würdest du dir gerne als nächstes auf unseren Hauptstadt-Podcast-Sessel wünschen?
Ja, hast du mir gestern schon gedacht, ich habe nachgedacht, also wenn ich zwei sagen darf, sage ich zwar eins, wäre natürlich Kurt Rosenwinkel, der super Saxophonist, der hier schon seit 15 Jahren wohnt und dann habe ich noch an meine Heimatstadt gedacht, Regensburg, es gibt nämlich die Moderatorin Evelyn Weigert, ich weiß nicht, ob du die kennst, die macht für Vox und ist auf jeden Fall oft im Fernsehen zu sehen, RTL, die kommt auch aus Regensburg und hat lustigerweise auch in New York Jazz, Gesang studiert, ist aber jetzt Moderatorin und auch relativ viel im Fernsehen unterwegs.
Du kennst sie, oder?
Ich kenne sie, ja, weil sie eben aus Regensburg kommt und könnte mir vorstellen, das wäre auch ein interessanter Gast.
Also, wenn du Kontakt zu beiden herstellen könntest, wäre es natürlich grandios.
Gerne, ja.
Dann, vielen, vielen Dank.
Super.
Danke. Also,
danke dir.
War toll, dass du hier warst. Danke nochmal für die Einladung gestern. Morgen sehen wir uns ja auch nochmal.
Perfekt.
Sozusagen einmal vor dem Podcast, einmal nach dem Podcast. Da kann ich das nochmal viel kritischer beäugeln.
Unbedingt.
Und ich freue mich auf jeden Fall auf morgen und vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Also, macht's gut, ihr da draußen. Und Erik, eigentlich hat's mir ganz gut ohne dich gefallen. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.
Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin.